Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen zu einer Sommer-Sonderfolge vom Politik-Nerds-Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio vom Politikjournal Rundblick ist Petra Bahr. Sie ist Regionalbischöfin für den Sprengel Hannover und Mitglied im Deutschen Ethikrat und überhaupt immer eine ganz tolle Gesprächspartnerin, wenn es um die großen Fragen der Zeit geht. Schön, dass Sie hier sind und dass Sie spontan rübergekommen sind.
Danke für die Einladung.
Vor inzwischen 2,5 Jahren waren Sie ja zuletzt hier im Podcast-Studio. Damals war so der Auslöser, dass Sie gerade eine kleine Twitter-Pause eingelegt hatten, weil Ihnen der Umgangston da zu rau, zu krass geworden war. Dann sind Sie nochmal wiedergekommen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Und inzwischen aber haben Sie Twitter komplett komplett den Rücken gekehrt. Ist das so korrekt?
Das ist vollkommen korrekt. Und dass ich kurz wiedergekommen bin, war der Tatsache geschuldet, dass ganz viele gesagt haben, du kannst da doch nicht weggehen, das ist so wichtig. Auch, dass du dich da einbringst und dass du auch guckst, was so passiert in der Welt. Und ich habe aber gemerkt, dass diese Art der öffentlichen Debattenkultur eben weder Kultur noch Debatte bedeutet. Und habe dann beschlossen, dass ich mich wieder in den analogen Raum begebe.
Ich finde es bedauerlich, weil ich es immer sehr schön fand zu lesen, was Sie da machen. Es gibt ja ehrlich gesagt nicht so viele Persönlichkeiten aus Niedersachsen, die da bei Twitter, bei X unterwegs sind. Aber ich kann es total nachvollziehen, weil ich den Umgangston dort auch nicht angenehm finde. Ich bin da halt noch so arbeitsbedingt. Der Rundblick hat da einen Kanal, bei Facebook gilt das Gleiche. Ich finde es aber ehrlich gesagt gar nicht mehr schön. Und also auch Kommentare, die wir halt auf unserer offiziellen Seite kriegen, aber auch wenn man so privat schaut, sehr, sehr, sehr unangenehm.
Ja, unangenehm und teilweise eben auch rhetorisch bis zur Gewalttätigkeit. Frauen, ganz besonders Frauen, kriegen ja auch sehr viel gewalttätige, sexualisierte Gewalt mit. Das wird ihnen alles Mögliche angedroht. Mir dann immer auch noch am besten im Talar. Und ich habe dann gemerkt, dass ich mich nicht genug davon fernhalten kann. Dass es mich dann doch zwischendurch kränkt oder vor allem wütend macht. Und es gibt vor allem keine Instrumente, um das zu moderieren. Man kann darauf ja nicht wirklich reagieren, so dass sich irgendetwas Konstruktives ergibt, was mir als Seelsorgerin dann immer wichtig wäre, ehrlich gesagt. Und das ist möglicherweise dann doch auch ein Spiegel oder ein Reflex auf ganz vieles, was man dann im analogen Raum, ehrlich gesagt, auch erlebt.
Fehlt da ein bisschen die Gruppe der Guten, die dagegen hält, also die dann einspringen und sagen, hier, so kann man doch nicht miteinander reden. Früher gab es ja mal den Begriff im Gegensatz zum Shitstorm, den Candystorm, dass man dann einfach mit ganz vielen tollen Botschaften, mit Support dagegen hält. Sind die weggebrochen? Ist einfach die gute Seite der Macht nicht mehr bei Twitter gewesen?
Was heißt dann gut? Das Problem ist ja, dass in jeder Blase diejenigen, die sich da permanent selbst bestätigen, glauben, sie sind bei den Guten. Und ich finde eigentlich auch gar nicht interessant, immer nur bei den Guten zu sein. Ich finde auch interessant, rauszufinden, was Leute mit guten Argumenten hinterlegen, die gar nicht meiner Meinung sind. Ich finde zum Beispiel, dass man auf Twitter eine Zeit lang super toll mit Atheisten diskutieren konnte. Das hat riesen Spaß gemacht. Das war immer fair, obwohl es auch mal spitz war, aber es hatte nie irgendetwas Beleidigendes, Wütendes oder sowas Gewalttätiges. Und deswegen wäre gar nicht die Unterscheidung gut und schlecht, sondern die Unterscheidung destruktiv und konstruktiv. Denn Debatten kriegt man ja auch nur zustande, wenn nicht alle einer Meinung sind. Und das finde ich eigentlich den Vorteil dessen, was die sozialen Medien jedenfalls mal lange versprochen haben. Und jetzt wird es zu so einer Müllhalde ungeklärter Narzissmen, Affekte, richtungsloser Wut. Und das ist ja das Gegenteil von Debatte.
Finden Sie das denn irgendwo anders? Also Sie sind ja zum Beispiel auch bei Instagram dann aktiv geworden. Ist da der Debattenton ein anderer oder gibt es überhaupt gar keine Debatte, weil das nicht das Medium dafür ist?
Genau, Insta ist überhaupt nicht das Medium für Debatte, sondern eigentlich eher für Bilder. Und ich fotografiere gerne, ich mache gerne Bilder, das habe ich immer schon gern getan. Das ist, kann man auch ein bisschen suffisant machen, aber ich bespiele diesen Account jetzt auch nicht besonders intensiv und auch schon gar nicht beruflich. Ich suche eigentlich noch nach so einem Ort, ehrlich gesagt, weil das in der Tat so ist, dass digitale Medien mir die Möglichkeit geben, mit einer Frau aus Malaysia oder einem Lutheraner aus New York ins Gespräch zu kommen. Das, was mich am Anfang so gereizt hat, war auch gerade das Internationale, also auch Kontakt zu Leuten zu halten, die ich niemals hier in Hannover treffen würde. Und deswegen bleibt zurück auch der Verlust und es ist an die Stelle bis jetzt noch nicht so richtig was getreten.
Über die sozialen Medien wollen wir gleich noch ein bisschen reden, aber eigentlich haben wir uns vorgenommen, über die aufgeheizte Stimmung im Land zu sprechen. Bevor wir dann aber über Gründe und Lösungsansätze vielleicht reden, müssen wir uns erstmal committen, sehen wir das denn genauso? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, die Stimmung ist sehr, sehr aufgeheizt. Ich finde, es ist also seit in den vergangenen Jahren krasser geworden und eben nicht mehr nur im Internet, sondern ich erlebe das auch in der realen Welt, also in der Schlange beim Bäcker zum Beispiel. Ja. Sie sehen das auch so. Wo nehmen Sie denn aufgeheizte Stimmung wahr?
Im Alltag in der Tat, und zwar ganz weit weg von X oder Twitter. Das ist auch was mir allmählich erst so klar geworden ist. Man kann es Ruppigkeit nennen, aber als jemand, die lange in Berlin gelebt hat, weiß ich, wie man Ruppigkeit unterscheidet von seiner Alltagsbrutalität, die im Grunde ja vor allem eine Botschaft hat, erst komm ich. Also die klassische Situation etwa an der Kasse, dass Leute Schwierigkeiten haben zu warten, dass so ein Ungeduldspegel überhaupt nicht abreißt. Dann gibt es natürlich Reaktionen auf objektive Frusterfahrungen. Also ich bin jemand, die sehr, sehr viel ICE fährt und natürlich ist das so, dass man mittlerweile in der Regel, wenn man Bahn fährt, fast immer eine schlechte Erfahrung macht. Und wenn man mal eine gute Erfahrung macht, ist die mitteilungswürdig. Wie, Schatz, mein Zug kommt pünktlich und bist du sicher? Es gibt auch objektive Gründe, weswegen, glaube ich, Menschen den Eindruck haben, der Alltag ist nicht mehr so gut organisiert, wie man das von sich selber dachte. Das hat sich ja jetzt bei dieser Europameisterschaft auch nochmal gezeigt, dass das, was uns Deutschen immer vermeintlich zugeschrieben wurde und von dem wir, glaube ich, auch selber lange geglaubt hätten, da sind wir wahnsinnig gut, Infrastruktur, Ordnung, Bürokratie, Verwaltung, jetzt in das Gegenteil umschlägt. Und da tut man manchmal, glaube ich, auch der wirklichen Lage Unrecht, denn genauso wie man Dinge schönreden kann, kann man Dinge natürlich schlecht reden. Und da sind wir, glaube ich, auch im Moment so grosso modo zugeneigt, im Zweifel das, was nicht läuft, so stark zu bewerten, dass das, was gut läuft, uns gar nicht mehr auffällt, es sei denn, wir haben mal eine Vergleichserfahrung. Und was ich auch überraschend finde, das sagen auch viele, die aus dem Ausland zu uns kommen, auch enge Freunde und Freundinnen, die sagen, was wir an Deutschland eigentlich immer ganz cool fanden, war dieses leicht langweilig Moderate. Mhm. Also dieses manchmal auch etwas hemdsärmelige, man kriegt das schon alles irgendwie hin, so Alltagsingenieure, hat mal eine Freundin von mir gesagt, die im Ausland lebt. Und das ist uns vielleicht auch abhanden gekommen, also dieses Zutrauen, man kriegt die Dinge schon irgendwie ganz gut geregelt und man muss das nicht immer mit einer großen Macht von Emotionen tun. Und vor allem muss man nicht permanent drüber reden. Und das hat sich geändert. Und ich vermute mal, dass es sehr, sehr viel unterschiedliche Gründe gibt, warum mittlerweile die Emotion das Maß aller Dinge ist und viele jedenfalls auch den Eindruck haben, ihre eigene Emotion sei immer legitim.
Das äußert sich ja auch nicht nur in der Schlange beim Bäcker, sondern zuletzt in großen Protestformen, die wir hier wahrgenommen haben. Also wir berichten drüber, Sie erleben es ja auch. Anfang des Jahres hatten wir die großen Bauernproteste, die nicht mehr nur eine normale Demo waren, sondern es ging ja hin zu Straßenblockaden in Brüssel, haben Reifen gebrannt und es wurde Mist vor Häuser gekarrt. Wir erleben, dass Politiker angegriffen werden. Wir haben aber auch noch ganz, ganz andere Formen von Demonstrationen, die radikaler aufgetreten sind in den vergangenen Monaten. Und jetzt jüngst hatten wir Blockaden oder die Verhinderung von Auftritten von Politikern. Wir haben darüber berichtet, Mareike Wulff wollte in Göttingen einen Vortrag halten beim RCDS. Es wurde massiv gestört. Jetzt kann man sagen, in Göttingen passiert sowas halt mal. Aber ich finde schon, dass man diese Befindlichkeit jetzt auch auf der politischen Ebene wahrnimmt.
Man nimmt sie auf der politischen Ebene wahr und ich würde eigentlich immer sagen, es ist wichtig, dass man große Achtung vor der Protestkultur hat, die uns in unserer Verfassung eingeräumt wird. Das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Das muss man immer vorwegschicken, damit nicht der Eindruck entsteht, man würde am liebsten in so einer Gesellschaft leben, in der es überhaupt keine harten Auseinandersetzungen gäbe. Im Gegenteil, die würden dann ja ganz woanders ausgetragen. Aber am Beispiel der Universitäten und dieser Auseinandersetzung jetzt um die Frage, wie stellt man sich zu dem Palästina-Israel-Krieg und wie reagiert man auf den gewalttätigen Überfall am 7. Oktober. Die Universitäten sind für mich eigentlich trotzdem immer der Ort gewesen, wo Aktivismus weniger relevant ist als das gute Argument. Und ich davon ausgehe, dass Leute, die eigentlich Zeit ihres Lebens oder als Studierende doch erhebliche Zeit ihres Alltags damit verbinden, Differenzierung einzuüben, die andere Seite zu erproben, mehrere Perspektiven zuzulassen, zwischen Meinung und Urteil zu unterscheiden, dass das da nicht mehr gelingt, das finde ich in der Tat deutlich beunruhigender, ehrlich gesagt, als die Trecker-Proteste. Weil es ja auch unterschiedliche Niveaus von Artikulationsvermögen gibt. Und die Universitäten hätten andere Möglichkeiten, mit den wirklich auch unklaren Weltverhältnissen anders umzugehen. Und auch da gibt es so eine Neigung, den Aktivismus wichtiger zu finden als das Ausloten unterschiedlicher Perspektiven. Und das ist eigentlich auch der gesellschaftliche Auftrag von Universitäten. Differenzierung, Moderation, auch einen Ort offener Auseinandersetzung so zu bieten, dass man sich nicht anschreit, sondern sich erstmal zuhört, bevor man die andere dann entlarvt ihrer falschen Argumente.
Man könnte also sagen, wenn es nicht mal mehr an der Universität gelingt, wie soll es denn dann bei einer Traktordemo funktionieren?
So ist es.
Ich glaube auch, dass es etwas damit zu tun hat, dass die Politisierung vorangeschritten ist. Also alle möglichen Dinge werden plötzlich politisch verhandelt, oder politisch aufgeladen, sage ich mal. Und die Menschen werden gezwungen, sich dazu zu verhalten. Also das ist natürlich der Agrarbereich. Alles, was Lebensmittel angeht, ist plötzlich politisch. Bist du Vegetarier, bist du Veganer? Das ist nicht mehr nur einfach eine Frage, sondern das ist ein politisches Statement. Dann geht es da um Subventionen und das wird auch alles ein riesengroßes Thema. Und der Landwirt, der jetzt nicht unbedingt der Politiker war, muss sich plötzlich damit auseinandersetzen, wie die Ebenen ineinander greifen, was eine Verordnung ist, was ein Gesetz ist, wie auch immer. Aber es geht ja noch weit darüber hinaus. Also Musikveranstaltungen wie der Eurovision Song Contest werden politisiert. Plötzlich spielt da nämlich der Nahostkonflikt auch eine riesige Rolle. Und jemand, der eigentlich nur Musik hören wollte, muss sich plötzlich dazu verhalten. Beim Fußball ist es genauso. Dann geht es um eine Armbinde oder ein Fußballstadion, das angestrahlt wird oder nicht. Oder dann gibt es diesen Wolfsgruß und alles hat plötzlich eine politische Dimension, was vorher keiner hatte. Und ich glaube, ganz viele Menschen, die nicht politisch sind, einfach weil sie das gar nicht sein wollen, werden plötzlich dazu gezwungen, politisch zu sein. Und deswegen müssen sie sich irgendwo ihren Frust darüber entladen.
Naja, da müsste man natürlich fragen, von wem werden sie dazu gezwungen? Vor allem, weil wir solche Entwicklungen ja in allen anderen westlichen Gesellschaften auch beobachten. Das ist ja jetzt kein schäbiges Privileg in Deutschland. Ich glaube auch, dass es in gewisser Weise so ist, dass man immer irgendwie auch sich im politischen Raum bewegt. Aber natürlich, Sie haben völlig recht, muss es Orte geben, wo man einfach sagt, hier ist Kunst, hier ist Sport, hier ist Wirtschaft. Und hier ist Politik im engeren Sinne. Das ist natürlich für Politik-Nerds sowieso schwer zu ertragen.
Ja, ich sage ja sowieso mal, alles ist politisch, aber ich merke, das ist ganz falsch. Ich darf das den anderen nicht überstülpen.
Oder man sagt, alles ist politisch, aber dann muss es auch möglich sein, sich zu enthalten oder nicht permanent genötigt werden. Ich würde sogar noch schlimmer formulieren, das sind ja Bekenntnisse, die permanent eingefordert werden, beziehungsweise Leute denken, das, was die andere sagt, ist ein Bekenntnis. Dabei ist es einfach nur eine alltägliche Aussage. Und das hat sich auf eine komplizierte Weise hochgeschaukelt, weil dann ja auch Gegenbekenntnisse gefordert werden. Ja, also in Niedersachsen dafür gelobt zu werden, wenn man eine Bratwurst isst, ist natürlich auch total absurd. Weil auch das natürlich dann plötzlich in einen Kontext gerät, wo es nicht mehr darum geht, wie kann ich meinen Appetit auf einem Sommerfest stillen, sondern genau beäugt zu werden, trinkt sie jetzt Hafermilch oder andere Milch? Isst sie vegane Wurst oder Schweinewurst oder Lammwurst? Das hat in der Tat ein Ausmaß erreicht, wo man ja im Grunde gar nicht mehr bekenntnisfrei durch die Welt rennen kann. Und das ist für mich als jemand, die sich ja auch lange wissenschaftlich und jetzt als Geistliche immer wieder mit Fragen auseinandersetzt, wo es darum geht, was sind Bekenntnisse und was sind einfach vorletzte oder vorvorvorvorletzte Fragen, auch wirklich auch in religionskritischer Perspektive beunruhigend, weil die Dinge zu letzten Fragen erklärt werden, obwohl es eigentlich Dinge sind, die man im Alltag verhandelt oder gar nicht verhandelt. Jeder soll doch essen, was er möchte oder sie. Und das heißt nicht, dass man nicht auch über Moral und Ernährung reden darf an irgendeiner Stelle. Aber wenn alles zu einem politischen Bekenntnis wird und dann ja noch nicht mal zu einem parteipolitischen Bekenntnis, dann ist natürlich auch nichts mehr politisch, weil das völlig tautologisch wird. Und das beobachten wir in allen Ländern. Das war übrigens auch auf X so, egal was man sagte, wurde sofort bewertet als Bekenntnis. Also gehört man dazu oder gehört man zu den anderen? Und das ist das Zweite, was, glaube ich, eine Rolle spielt. Und das könnte sein, das sage ich jetzt mal auch so als Seelsorgerin, dass dieses Gefühl, verloren zu sein in dieser Fülle von Optionen, Möglichkeiten, Weltdeutungen, Lebensstilvarianten, verbunden mit so einem Gefühl der totalen Überforderung dazu führt, dass man im Zweifel immer sucht, wo ist meine Gruppe. alle reden zwar von Individualität und alle wollen was Besonderes sein und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber gleichzeitig gibt es das Bedürfnis, sich selbst zu verstärken in einer Gruppe, die genauso ist wie man selbst. Und das führt natürlich dazu, dass man überall guckt, wo ist jemand der andere oder wie kann ich jemand zu der anderen machen, damit ich weiß, wo ich hingehöre. Und das ist in dem Maße, wie Traditionen abbrechen, im Grunde auch alles zu einer Frage der Entscheidung wird. Selbst auf dem Dorf zu bleiben, wo man aufgewachsen ist, versteht sich nicht mehr von selbst, sondern es wird zu einer Frage der Entscheidung. Und so oder so muss man sich dafür rechtfertigen, wenn man auf dem Dorf bleibt, genauso wie wenn man in die große Stadt zieht. Alle Lebensformen werden mittlerweile kommentiert. Wie man seine Kinder erzieht, wird überall kommentiert. Man macht es also immer irgendwie falsch. Und gleichzeitig sind die Ansprüche an das, was man tun soll im Job und im Privaten und in der Liebe und in Bezug auf seine Familie, enorm gestiegen. Und deswegen wäre meine Analyse, es gibt so unterhalb dieser starken Emotion von Wut und Zorn und, sagen wir mal so, echt unflätiger Rhetorik auch eine große Not.
Aber wie soll man auf diese Not reagieren? Also Sie haben eben schon die Frage aufgeworfen, wer zwingt denn dazu? Wer zwingt dazu, dass man sich zu allem verhalten muss, dass alles eine Entscheidungsfrage wird? Es ist eine Gesellschaft eine Nebenfolge der Individualisierung in unserer Gesellschaft, die wir in den letzten Jahrzehnten wollten, die vorangetrieben wurde als gesellschaftlicher Konsens. Die Gesellschaft als solche hat es vorangetrieben. Jetzt merken wir vielleicht, das überfordert viele. Ist die Antwort darauf dann eine homogenere Politik, andere Sichtweise auf dieses Thema? Mich bewegt in letzter Zeit, dass alles immer zum Streit erklärt wird. Also in der politischen Berichterstattung betrifft uns dann ja selber auch, alles wird ein Streit, weil wir es in der Überschrift irgendwie betiteln müssen und Streit ist ein schön kurzes Wort. Obwohl die unterschiedlichen Positionen ja wichtig sind und dazugehören und einfach kein Problem sind, sondern normales Geschäft, nur wenn immer wieder vom Streit gesprochen wird, macht es immer wieder diese Polarität auf, die vielleicht für manche überfordernder ist als für andere, weil man sie nicht immer wahrnehmen und immer behandeln muss. Also ich glaube, dass für jemanden, der Politik-Nerd ist und sich mit Politik gerne beschäftigen möchte, ist es wichtig, die unterschiedlichen Positionen von Parteien, von Mitgliedern einer Regierung zu sehen. Für manch anderen vielleicht nicht, aber durch unsere Dauerbeschallung kriegen wir es ja jeden Tag mit. Dann wird jede Aushandlung der Ampelkoalition gleich zum Koalitionskrach.
Also in der Tat gibt es auch in der Berichterstattung ganz viel Eskalationsrhetorik und da wird gar nicht mal gefragt, wo geht es jetzt um wirklich grundlegende Fragen unseres Gemeinwesens und wo geht es um irgendwelche steuerrechtlichen Fragen, die man so oder so sehen kann. Da braucht es in der Tat, finde ich, mehr Differenzierung auch in der Lautstärke und im Ton. Aber was mir bei der Ampelregierung auffällt, aber natürlich auch in Niedersachsen, ist, dass noch was anderes dazu kommt. Es gibt ja kaum noch diskrete Räume. Es gibt ja kaum noch Orte, wo zum Beispiel auch in der Politik, das gilt aber auch für ganz andere Bereiche, das gilt auch für meine Kirche übrigens, Dinge einfach mal laut gedacht werden können, ohne dass sofort ganz viele andere das kommentieren, weil es erstmal nur eine Idee ist, die geprüft werden muss, die man hin und her wendet in einem ganz kleinen vertraulichen Kreis. Und wenn aber sofort überall das Handy dabei ist oder Dinge, wie ja auch aus Bundesministerien, durchgestochen werden, das heißt, wo auch so Loyalitätsregeln gar nicht mehr gelten, führt es dazu, dass man im Grunde nie irgendeinen Raum hat, wo man sagen kann, hier kann ich jetzt mal vertrauen. Und das trägt auch dazu bei, glaube ich, dass das Misstrauen gegenüber allem, was irgendwo passiert, sehr viel größer wird. Und daraus resultiert dann wieder diese Indiskretion, damit man möglicherweise die Deutungshoheit über die Story behält. Das hat was mit Medien zu tun. Es hat aber auch was damit zu tun, dass ja jetzt alle ihre eigenen Politik-Nerds sein können. Das heißt, alle können sofort, ungefragt oder gefragt, ihre Version der Wahrheit in die Gegend posaunen. Und wenn sie nur genug Aufmerksamkeit kriegen, ist es eine Schlagzeile. Ich finde zum Beispiel wirklich seltsam, also gerade auch in der politischen Berichterstattung, dass mittlerweile das, was Politikerinnen posten in den sozialen Medien, im Grunde fast genauso behandelt wird wie eine Presseerklärung oder ein langes Interview. Und ich vermute mal, dass Leute das auch spüren, dass sie ein Unbehagen haben, gar nicht vor den politischen Konflikten, die man öffentlich mit guten Argumenten austrägt, sondern vor diesem Streit, der ja dann auch oft ins Persönliche gerät und der ja nicht politisch ausgetragen wird im engeren Sinne, sondern ja über so Formen von Verrat, Illoyalität. Und das trägt, glaube ich, nicht gerade zur Stabilisierung der politischen Kultur bei. Und ich glaube, diskrete Räume und Zeit, um Dinge mal in Ruhe zu durchdenken, das sind beides echt Mangelware im Moment.
Alle wollen immer ein bisschen House of Cards spielen, habe ich das Gefühl.
Aber das ist ein nur, schönes Beispiel, genau.
Nur so
ein
schönes als Bild. Randanmerkung. Ja. Ich habe in diesem Gespräch das Gefühl, dass wir in manchen Entwicklungen, die wir eigentlich gut finden, übers Ziel hinausgeschossen sind. Das ist die Individualisierung, die Überforderung verursacht. Es ist die Transparenz, die wir ja eigentlich auch wollen, die ein hohes Gut in einer Demokratie ist. Es gibt aber auch ein zu viel an Transparenz. Und es ist eigentlich die Demokratisierung, dass alle dürfen mitmachen, scheint auch zu viel zu sein, wenn es so funktioniert wie bei X, dass alle alles kommentieren und jeder sein eigener Nachrichtensprecher geworden ist.
Ja, es gibt so eine Kippfigur, das würde ich auch sagen, wo man mittlerweile merkt, es gibt sowas wie den Preis der Freiheit. Eigentlich kann ja Freiheit gar nicht hoch genug bewertet werden, aber Freiheit fordert natürlich von mir ein, dass ich lerne, mit der Freiheit der anderen umzugehen. Und das ist ja schon im kleinen Kontext wirklich schwer, wenn man so eine Familie organisiert. Wer räumt wann auf, wer tut was wann, da merkt man, es braucht auch Absprachen, es braucht Regeln, damit nicht nur meine Freiheit geschützt ist, sondern die der anderen. Und das ist, glaube ich, was man unterschätzt hat. Gleichzeitig wollen ja alle so leben, wie es ihnen gefällt. Ich kenne eigentlich wenig Leute, die sagen, ich lasse mir gerne sagen, wie ich zu leben hätte. Und es aber permanent für andere, auch mit so einer apodiktischen Position, die dann heißt, aber wir sind doch die Mehrheit, ohne dass man das in irgendeiner Weise überprüfen könnte. Und was heißt das dann auch? Und deswegen muss man, glaube ich, über den Preis der Freiheit reden und nochmal neu und viel intensiver darüber sprechen und das auch einüben, übrigens auch bei Kindern schon, dass das Maß meiner Freiheit dummerweise seine Grenzen findet an der Freiheit der anderen. Und das ist viel zu wenig berücksichtigt worden bei Individualisierungsprozessen, wo es ja vor allem um die eigene Freiheit ging. Und da muss man davon ausgehen, dass die Freiheit, die die anderen sich nehmen, nicht einfach nur ein bisschen anders sind, sondern meinem Lebensmodell möglicherweise strikt entgegensteht. Und auch das ist ja, wenn es jetzt nicht um Rechts- und Regelverstöße geht, eigentlich in Ordnung. Aber es provoziert mich natürlich immer zu überlegen, ist die Lebensform, die ich gewählt habe, eigentlich die wirklich gewählt habe. Das heißt, das Leben der anderen, die so anders sind als ich, ist eine permanente Anfrage an mich selbst. Und das ist nur schwer auszuhalten. Und möglicherweise fangen wir gerade auch erst an zu merken, dass wir im Hintergrund gleichzeitig auch Krisenerfahrungen haben, die meine Generation jedenfalls in diesem Ausmaß lange so nicht kannte. Und da war die Pandemie ja nur der Anfang. Und ich glaube, die Pandemie hat zu einer extrem tiefen Verunsicherung deswegen geführt, weil Kinder an den Erwachsenen beschreiben, wie ohnmächtig sie erlebt haben. Und sämtliche Steuerungsmechanismen, die man so hatte, auch über sein eigenes Leben, sind plötzlich weggebrochen. Und dann kommen diese Kriege dazu und die Migrationserfahrungen und das alltägliche Scheitern daran, sich einen Pass zu besorgen beim Bürgeramt. Und das lagert sich dann so drauf. Aber im Tief glaube ich, dass das so eine Verunsicherung ist, die dann diese kleine Erfahrung beim Bürgeramt zu einer Riesensache werden lässt.
Sie haben jetzt die Pandemie angesprochen. Das war nun eine Phase, die ein krasser Einschnitt für uns alle, die wir sie erlebt haben, gewesen ist. Unsere Freiheiten wurden eingeschränkt. Ich glaube, es gab Menschen, die damit sehr schlecht umgehen konnten, andere, die deutlich besser damit umgehen konnten. Ich glaube auch, es gibt Menschen, die das eigentlich mal ganz gut finden, wenn andere ihnen Entscheidungen abnehmen. Das klingt immer so negativ. Das passt nicht mehr in unser Weltbild. Das darf man fast nicht sagen. Aber ich glaube, dass für ein Großteil der Menschen es eine Erleichterung ist, nicht immer entscheiden zu müssen. Kurioserweise gibt es ja Umfragen, dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung gerne eine Führungsfigur haben möchte, um nicht von einem Führer zu reden. Aber zeitgleich, glaube ich, sie alle sich niemals dem unterordnen würden, weil sie immer denken, sie selber wären wahrscheinlich eigentlich der beste Führer, die beste Führerin. Ein Paradox bei dieser Vorstellung, dass man da angeleitet werden möchte. Aber zurück zu der Pandemie. Sie sind eine Verfechterin einer Aufarbeitung. Sie sagen schon seit lange, die Corona-Pandemie und die Maßnahmen, die dort eingesetzt wurden, die uns alle bis ins kleinste Detail betroffen haben, das muss intensiv aufgearbeitet werden. Ich finde diese Forderung nachvollziehbar und frage mich doch immer erstmal, wie soll das denn konkret funktionieren? Also wie funktioniert Aufarbeitung so einer Sache? Ist es eine Enquete-Kommission, ein Untersuchungsausschuss? Sind es Bücher, die jetzt ja geschrieben werden, Zeitungsartikel, die man darüber verfassen kann? Braucht man einen neu geschaffenen Konvent, einen Bürgerrat vielleicht? Es gibt ja viele denkbare Möglichkeiten. Und vielleicht die Frage, die man noch davor beantworten muss, was soll das denn dann am Ende bewirken? Was glauben Sie, was das bewirken kann? Kann es eine Befriedung dieser Situation geben? Wir haben ja Radikalisierungstendenzen, die durch die Corona-Pandemie verstärkt wurden. Glauben Sie, dass man das wieder einfangen kann? Oder droht nicht, dass dadurch, dass wir das alles wieder aufreißen, dass sich die Fronten verhärten, dass dann nur gesagt wird, ja, ich habe es doch immer schon gesagt, das stimmte gar nicht und die konnten das gar nicht, weil wir zum Beispiel sehr schlecht darin sind, uns drin in die Zeit zurückzuversetzen und zu sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir den Kenntnisstand, da fanden wir das aber mehrheitlich klug, deswegen ist es in Ordnung, dass das so gelaufen ist.
Also ich muss den Politik-Nerd gleich enttäuschen. Aufarbeitung ist für mich weniger zentral, was die Maßnahmen angeht, ehrlich gesagt. Da gibt es auch einiges, was man möglicherweise aufarbeiten könnte. Da wäre ich dann auch gar nicht dran beteiligt. Das könnte dann vielleicht eine Enquete-Kommission machen. Man könnte sich zum Beispiel nochmal genauer angucken, wie sind eigentlich welche Entscheidungen zustande gekommen. Da haben ja plötzlich die Ministerpräsidentin eine Riesenrolle gehabt, obwohl das im Organigramm unserer Verfassung eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Dann haben wir einfach kriminelle Entwicklungen gehabt. Wir haben auch rücksichtslose Entwicklungen gehabt. Aber mir geht es eher darum, und das ist dann doch die Perspektive der Pastorin, ich erlebe, dass Menschen die Erfahrung der Pandemie in so ein Konkon in sich abgeschlossen haben. Das ist wie so ein Zeitgap. Das ist eine Blackbox, zwei schwarze Jahre. Ich rede ja auch viel mit Kindern und Jugendlichen darüber und merke aber, dass das, was sie da abgeschlossen haben, nicht auf eine gute Weise abgeschlossen ist, sondern das ist wie bei einem Trauma fast, um es jetzt, das ist natürlich etwas übertrieben gesagt, aber dass man so abkapselt, weil man sonst nicht weiterleben kann. Es hat aber Folgen für ganz vieles. Das sieht man bei der Kinderelternentwicklung. Das sagen viele Kita-Leitungen, dass die Kinder, die in den ersten zwei Jahren im Grunde nur mit Menschen über 1,70 zu tun hatten, sich anders verhalten. Das merkt man in den Schulen. Man merkt es natürlich auch in den Pflegeeinrichtungen, wo viele Mitarbeitende nie die Gelegenheit hatten, auch mal gründlich auf das zu gucken, was sie da erlebt haben, auch an Ohnmachtserfahrungen, wenn etwa sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Das wäre eher die Ebene, die ich wichtig finde. Und ich glaube nicht, dass die einfach in einem Bürgerrat besprochen werden kann. Manche Dinge wissen wir auch schon lange. Ich glaube übrigens, so eine klassische Aufarbeitung ist auch zu spät in gewisser Weise. Deswegen, weil sich manches ja schon wirklich historisieren lässt. Da müsste man dann fast schon auch mal Leute mit historischem Bewusstsein reinschicken. Denn sie sagen ja zu Recht, man kann sich in diese Zeit nicht mehr wirklich reinversetzen, auch nicht in diesen wahnsinnigen Druck. Aber natürlich könnte man sich mal angucken, warum ist die öffentliche Gesundheitsversorgung in Deutschland so, wie sie ist? Und warum war man auf eine Katastrophe nicht vorbereitet, die angekündigt war, wissenschaftlich? Wie funktioniert etwa die Katastrophenstruktur in Deutschland? Das haben wir ja beim Ahrtal auch diskutiert. Das sind Dinge, die man sich, glaube ich, ganz nüchtern angucken kann. Und der einzige Grund, warum man das tun sollte, ist, finde ich, damit man daraus was ableitet für die Zukunft. Wie organisiert man sich besser? Wie kann man bestimmte Fallstricke vermeiden? Was ich unter Aufarbeitung unter gar keinen Umständen verstehe, ist Abrechnung, auch in einem persönlichen Sinne. Das soll dann der Bund der Steuerzahler machen, wenn es um finanzielle Sachen geht. Und dann muss man auch noch mal sagen, es gibt eben Dinge, die müssen in einem Untersuchungsausschuss behandelt werden, manche vielleicht in einer Enquete-Kommission. Aber mir geht es eher darum, dass es Orte geben muss, wo wir auch das, was uns als Gesellschaft begegnet ist, was uns auch persönlich übrigens begegnet ist, in unseren Beziehungen, in unserer anderen Art zu arbeiten, dafür Räume zu entwickeln, darüber zu sprechen. Und das bezieht sich auch übrigens auf die, die ja in dieser schwierigen Zeit Menschen im Sterben begleitet haben, die dafür gesorgt haben, dass die Dinge im Land trotzdem irgendwie funktionieren, die ja auch zum allerersten Mal, was weiß ich, wie die Kassiererin im Edeka-Markt, das ist zwar Klischee, aber so war es ja, die ganze Wut und den ganzen Frust abgekriegt hat und damit eigentlich in eine Rolle geraten ist, für die sie überhaupt nicht ausgebildet ist. gab kaum Kompensation für Kinder und Jugendliche. Das finde ich nach wie vor wirklich erschütternd, weil wir aus allen Studien seit langem wissen, dass Kinder und Jugendliche lange viel zu wenig im Blick waren, weil man sich eben auf die vulnerable Gruppe der Hochbetagten konzentriert hat. Da gäbe es so einfache Möglichkeiten, finde ich, die man aber irgendwie nie ergriffen hat. Jetzt sind diese ehemaligen Kinder Teenager und sagen, es wurde zwar beteuert, dass wir irgendwie dann doch arm dran sind, aber wir haben davon nichts gemerkt. Die Toiletten in unseren Schulen funktionieren immer noch nicht. Es gibt immer noch keine funktionierende digitale Lernstruktur. Lehrer und Lehrerinnen erzählen uns von ihrem Burnout. Wo ist eigentlich der Ort, wo das, was in diesen Sonntagsreden versprochen wurde, in irgendeiner Weise Realität wird? Das verbinde ich mit dem, was man Aufarbeitung nennen kann. Was anderes als das, was gerade über diese Bürgerreiz- oder Enquete-Kommissionsstruktur beschrieben. Auch die Rolle der Wissenschaften, sich nochmal genau anzugucken. Das finde ich für die Wissenschaften wichtig. Fühlen sich instrumentalisiert im Rückblick und die Politik fühlt sich schlecht beraten. Also da gibt es einfach noch viel Redebedarf.
Sie meinen also eher eine dezentrale und eher auf den kopfbezogene Aufarbeitung als auf eine technokratische Ebene.
Jedenfalls braucht es, oder das, was mich interessiert, ist, ranzukommen nochmal an das, was viele verschlossen haben, aber ungenügend verschlossen, und das sickert dann zwischendurch wie Alter aus einer Wunde und das merkt man eben. Und wenn das weiter so verschlossen bleibt, dann wird sich das an anderer Stelle bahnbrechen. Dass es Radikalisierungsdimensionen gegeben hat, ist keine Frage. Ich wäre aber skeptisch, wenn es nur bei den daran läge, dass es Grundrechtseinschränkungen gegeben hat. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass es eine komplizierte Mischung war aus Einsamkeit, Wut, Verzweiflung und dem Gefühl, der Staat schränkt uns in unseren Handlungsmöglichkeiten ein. Und mich interessiert diese andere Ebene. Das hängt auch mit meinem Beruf zusammen. Und ich finde eben nicht, dass sich alles in den, technokratisch haben Sie jetzt gesagt, jedenfalls in diesen Strukturen gut aufarbeiten lässt, weil es Dimensionen nicht erfasst, die in meiner Perspektive wesentlich sind und auch Folgen haben für uns. Und dann gibt es manchmal so ganz einfache Dinge, wo ich denke, das braucht ihr doch nicht mehr aufarbeiten, dass Kinder und Jugendliche einen hohen Preis bezahlt habt. Überlegt euch, was man ändern kann, um denen zu signalisieren, wir haben das gemerkt und wir orientieren uns auch in politischen Entscheidungen an dem, was ihr braucht und nicht an der Übermenge der Älteren, die sowieso politisch sehr viel stärker im Blick sind.
Sie haben gesagt, wir brauchen Räume dafür, wir müssen Räume dafür öffnen. Wie kann das aussehen? Können Sie das beschreiben, das konkreter fassen? Wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt ein Auftrag an irgendjemanden, müssten wir uns nochmal überlegen, wie schaffen wir diese Räume? Das kann ja jeder individuell machen, das kann eine Kirchengemeinde machen, das könnte eine Pflegeeinrichtung machen. Oder sagen wir, das muss die Politik machen, das muss eine Schule machen. Wo setzen wir da an?
Auf allen Ebenen. Wie gesagt, wenn es zum Beispiel um eine Politik geht, die das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen, egal wo sie herkommen und welche Startbedingungen sie haben, deutlich besser in den Blick nimmt, wäre das meines Erachtens ein richtiges Zeichen. Dass man sich nochmal anguckt, wie funktioniert unser öffentliches Gesundheitswesen eigentlich und was bräuchte es im Fall einer Krise. Das ist immer noch eine hochrelevante Frage, weil darauf gar nicht mehr reagiert wurde. Also man hat nach der Pandemie einfach natürlich sofort andere Krisen zu handeln gehabt. Deswegen würde ich das der Politik oder den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern erstmal gar nicht vorwerfen wollen, weil dann sofort der Ukraine-Krieg kam und andere Notstände, Energienotstand und so. Und deren Alltag ja auch nur 24 Stunden hat. Aber trotzdem braucht es unterschiedliche Ebenen. Auch die Kirchen müssen sich Dinge angucken, meines Erachtens. Also zum einen trifft es die Seelsorger und Seelsorgerinnen, die natürlich bis an die Grenze dessen gehen mussten, was ihrem Berufsverständnis entspricht, wenn sie etwa in Pflegeeinrichtungen nicht das tun konnten, was sie immer gemacht haben, nämlich Sterbebegleitung. Es gibt auch eine analytische Dimension. Die Bestattungskultur hat sich nochmal deutlich verändert. Das merkt man auch in Niedersachsen in den Dörfern. Da kommen eben nicht mehr 150 zusammen, um jemand zum Grab zu begleiten, sondern es bleibt plötzlich bei dieser Kleinfamilie.
Das kommt nach Corona?
Nach Corona, ganz eindeutig ein Abbruch. Das merkt man. Manche Dinge ändern sich jetzt auch langsam wieder. Taufen ändert sich zum Beispiel wieder. Ganz lange wurden ja auch gar keine Kinder getauft, um mal so ein ganz banales Beispiel zu nennen. Aber das hat ja Folgen auch für das Selbstverständnis, auch für die Bindung einer Familie, an ihre Kirchengemeinde. Und dann gibt es eine professionelle Ebene, etwa das, was in Pflegeeinrichtungen noch aufzuarbeiten ist oder auch mit intensivmedizinischen Versorgungseinheiten, wo man eben ab und zu Ärzte trifft, die dann nochmal beschrieben, was das eigentlich bedeutet hat für sie. War gar nicht so schlimm, dass sie so unfassbar hart gearbeitet haben, sondern dass es jetzt keinen interessiert. Und deswegen braucht es Räume auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe neulich mal mit einer Handvoll Leitungen von Kindertagesstätten zusammengesessen und wir haben einfach mal 4 Stunden darüber geredet, was das für sie bedeutet hat. In dieser Zeit, wo sie ja auch diese super aggressiven oder frustrierten oder verzweifelten Eltern erlebt haben. Ständig Entscheidungen umsetzen mussten, die sie selber nicht getroffen hatten. Und da war die Resonanz schon, dass wir einfach mal so lange darüber reden durften, hat uns schon sehr geholfen, um anders damit abzuschließen.
Das ist ein sehr konkretes Beispiel, wie man mit Kränkung eventuell umgehen kann. Wir haben ja angefangen, über die aufgeheizte Stimmung zu reden, die mit Corona unbedingt zusammenhängt. Ich denke, da sind wir uns einig. Haben Sie konkrete Vorschläge, wie man das gesellschaftliche Klima wieder ein bisschen abkühlen kann? Wir haben über verschiedenste Sachen schon gesprochen, aber am Ende trifft es doch immer einen selber. Wenn man in der Schlange beim Bäcker steht, wie kühlt man sich runter, wenn einem gerade was aufregt? Wenn man eine Überschrift liest und sich furchtbar aufregt, wie kühlen Sie sich denn dann runter?
Also ich habe mir das im Vorfeld auch nochmal überlegt, wie kühle ich mich eigentlich runter? Und es gibt so ein ganz wunderbares altes Bibelwort, das habe ich von meiner Großmutter gelernt. Lass die Sonne niemals über deinem Zorn untergehen. Das habe ich lange so auf Beziehungen bezogen. Aber dieser Moment, wo man sich auf die Zunge beißt und sich einmal daran erinnert, dass eine Überreaktion mit einer Überreaktion nicht klug beantwortet ist. Das ist das eine. Das ist so eine Alltagspraxis. Ich glaube, das kann man auch üben. Nennt sich gewaltfreie Kommunikation. Einfach mal einmal tief durchatmen und sich kurz überlegen, warum ist die jetzt gerade so? Das hilft manchmal und manchmal funktioniert es nicht. Aber ich versuche mir das wirklich anzutrainieren und immer wieder mich selber auch zu zwingen, mich zu fragen, warum rastet der da jetzt so aus? Also was steckt an Not dahinter? Offensichtlich will er ja wahrgenommen werden, sonst wird er ja nicht so reagieren. Und was ich mich aber im Moment noch viel mehr frage, was ist eigentlich mit denen, die gar nicht laut sind, sondern stumm, gar nicht wütend sind oder aggressiv, sondern die wir gar nicht wahrnehmen, weil sie den Eindruck haben, dass sie sowieso nicht wahrgenommen werden angesichts der Dauerlautstärke. Und deswegen auch in unserem Gespräch, wir kümmern uns natürlich jetzt sehr um die, die ihre Emotionen lautstark zum Ausdruck bringen. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, vielleicht ist auch für das Gemeinwesen, sogar das politische Gemeinwesen, wichtiger, dass man mal denen Aufmerksamkeit gibt und deren Interessen vertritt, die stumm geblieben sind oder die verstummt sind oder die leise sind oder die möglicherweise auch einfach nur skeptisch sind. Sonst gewinnen ja schon wieder die, die uns mit ihrer Aggressivität und ihrem Lärmpegel ihre Aufmerksamkeit aufzwingen.
Da fragt sich nur immer, wie erreicht man sie oder wie kann man sie motivieren? Wie kann man vielleicht einen Raum schaffen, in dem man nicht laut sein muss? Haben Sie da eine Idee?
Also ich glaube, man könnte schon so Regeln haben. Also wer zum Beispiel eine Veranstaltung stört, laut und radikal, bevor die Rednerin oder der Redner überhaupt erstmal sagen konnte, was sie wollte, über das man sich dann aufregen kann, muss man sagen, diese Regel gilt hier nicht. Also so handeln wir hier nicht miteinander. Das ist das eine. Ich glaube, dass man sich in öffentlichen Räumen mehr Regeln geben muss, wie wir miteinander umgehen. Und auf die Regeln können sich eigentlich auch alle einlassen. Das merke ich, wenn man mit Jugendlichen arbeitet. Also Teenager sind ja nun wirklich eigentlich nicht dafür prädestiniert, sich Regeln zu unterwerfen. Aber die merken natürlich, dass dann auch die Stilleren mal was sagen und das möglicherweise richtig interessant ist. Und dass die Rabauken zwar laut sind, aber keine Argumente haben. Und sowas einzuüben gelingt ganz besonders mit Kindern und Jugendlichen und dafür bräuchte es einfach Zeit und Energie. Das gilt dann aber auch bei so klassischen Abendgesellschaften oder der Grillparty, finde ich, dass man zum Beispiel nicht mehr zulässt, dass jemand sich brutal rassistisch, völkisch, antisemitisch äußert und dann sitzt man hinten im Auto mit seinen Liebsten und regt sich darüber auf. Anstatt dann zu sagen, ich gucke mich kurz um, niemand reagiert, ich traue mich das jetzt. Und wenn ich Glück habe, sagen 3 andere auch noch was. Erstens sind die Dinge dann geklärt und die Party geht bestimmt anders weiter. Und wenn sie unangenehm weitergeht, weiß man auch, wo man in Zukunft nicht mehr hingeht. Und zweitens gibt es sowas wie eine Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Ich muss das nicht den anderen überlassen. Ich kann mich selber aktiv an einer Atmosphäre beteiligen, wie ich sie gerne hätte. Und das Letzte, ich mochte früher die Regel nie, die es ja so auch im bürgerlichen Milieus gibt, nie über Politik reden, nach 9 oder so. Eigentlich ist das doof. Weil das ja so Orte sind, wo man sich, wenn es gut läuft, auch richtig gut über Politik austauschen kann. Es gibt aber Momente, finde ich, wo man einfordern kann, Themenwechsel, Leute. Also einfach aufgehetzt, feurige mal runterkühlen und sagen, wir reden jetzt über was anderes. Das ist auch eine Lernerfahrung, weil ich das früher mal doof fand. Weil jetzt merke, dass es manchmal die Situation auch entlastet, weil am Tisch dann immer mindestens 5 sitzen, denen es total unangenehm ist, wenn 2 sich die ganze Zeit anbrüllen.
Wenn ich zuhöre, wie Sie diese Regeln hier beschreiben, die für einen abgekühlten Umgang in unserer Gesellschaft funktionieren können, denke ich an einen Social-Media-Ratgeber, den ich gerade beim Aufräumen wiedergefunden und weggeworfen habe, als dieses Social Media neu war. Und dann stand da eben drin, naja, also erstmal soll man nicht betrunken twittern, wichtige Regel. So, dann soll man aber erst nochmal einmal durchatmen, bevor man antwortet. Man soll aber, wenn gepöbelt wird, auch widersprechen, genau für die, die nicht widersprechen. Denn es lesen immer mehr mit als kommentieren. Und wenn niemand mehr widerspricht, dann bleibt nur diese eine Haltung da stehen. Man muss den anderen nicht überzeugen, aber man muss zeigen, dass es noch eine andere Antwort geben kann. Und man kann es ja auch mal weglegen. Das ist, dass man wechselt das Thema. Man redet mal woanders, man schreibt nicht mehr in diesem Thread weiter, sondern geht woanders hin, redet woanders oder geht dorthin, wo die Gespräche netter sind.
Mist, Sie wollen, dass ich wieder zu X gehe.
Nein, ich weiß nicht, ob es da ist. Aber ja. Kommen Sie gerne wieder vorbei. Schön, dass Sie hier waren und dass wir uns hier so ganz unaufgeregt unterhalten konnten. In Hannover schwankt die Temperatur ja aktuell zwischen 17 und 27 Grad. Vielleicht ganz beispielhaft für die gesellschaftliche aufgeheizte Stimmung. Mal so, immer so ein bisschen schwül dazwischen. Aber jetzt starten wir in die Sommerferien wir sind mitten in den Sommerferien. Wir starten in die Sommerpause und ich hoffe, dass wir ein wenig abkühlen können.
Gute Idee, und es gibt ja ein paar schöne Seen, wo man reinspringen kann, wenn es einem zu heiß im Kopf wird.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.